Vom sogenannten Mikrobiom hat mittlerweile wahrscheinlich schon fast jeder einmal etwas gehört. Unter Mikrobiom verstehen wir die Mikroorganismen, in erster Linie Bakterien und auch Pilze, die ja ziemlich friedlich mit uns, auf uns, in uns zusammenleben. Und ja, wir brauchen sie tatsächlich auch, um gesund zu bleiben, gesund zu sein. Wir haben solche Mikroorganismen auf der Haut, im Intimbereich, aber am bekanntesten und mittlerweile wahrscheinlich auch am berühmtesten ist das Mikrobiom in unserem Darm. Heute weiß man viel darüber, wie dieses auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden einwirkt. Und wenn man da mal zuhört und sich mit befasst, dann ist das wirklich erstaunlich. Deshalb wollen wir heute hier im Podcast darüber sprechen, welchen Einfluss hat das Mikrobiom auf unsere Stimmung und unser Wohlbefinden. Und wir wollen vor allem auch die Frage klären, was kann ich tun, damit meine Mitbewohner und ich in einem echt guten Verhältnis leben. Als Gesprächspartner eingeladen habe ich mir dazu Andreas Jopp. Er ist Medizinjournalist, Gesundheitstrainer und Bestsellerautor. Er war vor so gar nicht langer Zeit schon mal bei mir im Podcast und da haben wir über das Thema gesprochen, wie und was ich essen muss, um glücklicher und entspannter zu sein. Und der Podcast wurde von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit sehr vielen Reaktionen begleitet und deswegen haben wir uns entschieden, direkt eine neue Folge mit einem bisschen anderen Thema dran zu hängen. Mein Name ist Lucia Schmidt, ich bin Medizinerin und Redakteurin in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und ich freue mich, dass Sie uns heute zuhören.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Herzlich willkommen, Herr Jopp, hier im Podcast. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Ja, danke, Frau Dr. Schmidt.
Ich habe es eben schon mal versucht in meiner Einleitung. Sie sind aber der Profi und können das ganz viel besser als ich. Erklären Sie doch mal in kurzen, prägnanten Worten, was ist denn das Darmmikrobiom, um das es ja heute gehen soll?
Genau, also wenn man es genau betrachtet, nur 43% unserer Zellen sind tatsächlich menschlich. Der Rest sind Mikroorganismen. Das heißt, wir sind tatsächlich ein Mensch-Bakterien-Hybrid und ohne diese Bakterien im Mikrobiom wären wir gar nicht lebensfähig. Und an dieses Mikrobiom wurden in der Evolution sehr viele Aufgaben outgesourced. Und diese 2 bis 3 Kilo Bakterien, die wir haben, funktionieren wie ein Organ für uns. Sie verarbeiten zum Beispiel sämtliche Pflanzenstoffe für uns, die wir sonst gar nicht verwerten können. Sie könnten noch nicht mal eine Haferflocke essen, ohne dass eine spezialisierte Bakterienart diesen Stoff für uns auseinandernimmt. Und die Bakterien produzieren sogenannte Postbiotika für uns. Die stellen zum Beispiel dem Gehirn Energie zur Verfügung, sie kontrollieren unsere Psyche mit 30 Nervenbotenstoffen und sie wirken vor allem antientzündlich im Darm und bis auf das Gehirn. Je besser wir die füttern, je mehr Postbiotika bekommen wir von denen. Das heißt, wir essen nicht für uns allein, sondern auch für die Bakterien mit. Und genau hier liegt das Problem. Diese Bakterien verwerten ausschließlich Pflanzenstoffe. Und das haben wir ja über Millionen Jahre gegessen. Inzwischen kommt aber mehr als die Hälfte aus hochverarbeiteten Lebensmitteln. Und da sind kaum noch Pflanzenstoffe für unser Mikrobiom drinnen.
Jetzt haben Sie gerade schon wahnsinnig viele Begriffe genannt, auf die ich eigentlich später im Podcast eingehen wollte. Aber weil Sie es schon gesagt haben, glaube ich, klären wir das einfach an dieser Stelle schon mal. Sie haben jetzt vom Postbiotika gesprochen. Das ist ja auch sowas, was man, wenn man sich zumindest mit dem Thema befasst, immer mal aus Verpackungen oder auch in Berichten liest oder auch in Supermarktregalen, gibt es ganze Regale voll mit Brä, Bro oder eben Postbiotika. Können Sie da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen? Was ist denn da was und was davon eben kann ich anwenden? Was vielleicht wird, wie Sie gerade erklärt haben, im Körper irgendwie auch umgesetzt? Helfen Sie uns doch mal bitte.
Genau, also Präbiotika, das sind einfach das Ballaststofffutter für die eigenen Bakterien. Die löslichen Ballaststoffe, die in Obst und Gemüse, in Körnern, in Hülsenfrüchten drin ist, das fressen die Bakterien. Präbiotika. Die Probiotika, die kennen Sie vielleicht aus dem Joghurt, das sind gute Bakterien, die sich im Darm zwar nicht dauerhaft ansiedeln, aber die unterstützen die eigenen Bakterien und können auch den Darm helfen, mit auszuheilen, zum Beispiel nach einer Antibiotikatherapie oder bei Reizdarm. Und die Postbiotika, das ist das, was die Bakterien für uns produzieren. Also die ganzen Stoffe, die die ausstoßen, und je besser wir die füttern, je mehr kriegen wir von diesen Stoffen, die uns so wahnsinnig helfen, antientzündlich fürs Gehirn, für alles. Und davon wollen wir möglichst viele haben, also die Produktion hochfahren. Und wenn Sie sich, das ist so ein bisschen pikant, wenn Sie sich das nochmal vorstellen, wenn Sie auf Toilette gehen, die Hälfte Ihres Haufens besteht nicht etwa aus Ballaststoffen, sondern aus Bakterienresten. Je größer der wird, je besser haben Sie die Bakterien gefüttert. Das ist also sehr einfach. Manche fragen mich ja, wie kontrolliere ich denn jetzt den Erfolg meiner Ernährung? Haufen groß, Bakterien geht's gut. Die Hälfte davon sind Bakterien.
Das kann man, ich weiß nicht, ob das auch für Hunde gilt, aber das ist ja der Haufen, den sich viele ganz genau angucken.
Ja, das sind ja eher Fleischfresser. Ne?
Kommen wir zurück zum Menschen. Sie haben jetzt eben auch schon ganz viele Dinge genannt, auf die eben dieses Mikrobiom, auf die diese Mikroorganismen einen Einfluss haben. Ich habe ja auch in Ihre Bücher reingeguckt, in denen es auch um das Mikrobiom geht. Ich würde mir gerne so ein paar Dinge mal raussuchen, wo eben das Mikrobiom besonderen Einfluss hat. Und eine Sache ist eben auch das Gewicht oder das Übergewicht, muss man schon sagen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es immer mehr adipöse Menschen gibt. Das ist ein riesengroßes Gesundheitsproblem. Und Sie sagen, das Mikrobiom hat eben auf mein Gewicht, auf mein Zu- und Abnehmen total den Einfluss. Können Sie das mal ein bisschen erläutern, bitte?
Genau, also wir haben natürlich immer die Bakterien, die wir gefüttert haben. Wenn Sie mehr Fleisch, Fett, Zucker, schnelle Kohlenhydrate, wenig Ballaststoffe essen, haben Sie mehr säureresistente Bakterien im Darm. Und man kann inzwischen mit 90%iger Wahrscheinlichkeit alleine an ihren Bakterien im Darm feststellen, man kann so einen genetischen Fingerabdruck machen, ob sie Übergewicht haben oder nicht. Und diese Bakterienzusammensetzung bedeutet, wenn sie mehr diese Fleisch und Bakterien und so weiter haben, dann haben sie mehr Entzündungen im Darm, die Postbiotika-Produktion ist geringer. Das drückt zum einen auf die Psyche, auf die Esslust. Und die Bakterien bestimmen tatsächlich über Botenstoffe, auf welche Nahrungsmittel wir Lust haben. Und sie kontrollieren das Hungergefühl. Wenn man jetzt zum Beispiel das Mikrobiom eines Übergewichtigen auf schlanke Mäuse verpflanzt, werden die Mäuse dick. Wenn jetzt ein Übergewichtiger abgenommen hat und man verpflanzt direkt danach das Mikrobiom, werden die Mäuse auch noch dick. Erst nach 6 Monaten mit einer anderen Essweise, wenn man das Mikrobiom verändert hat über eine andere Ernährung, dann werden die Mäuse auch nicht mehr dick. Das heißt, dieses Mikrobiom kontrolliert ihr Hungergefühl, ihre Lust auf Essen, und deswegen geht es auch nicht mit schnellen Diäten. Man muss die Ernährung langfristig verändern und dann hat man auf einmal Esssignale, die ganz anders sind als vorher.
Dann erzählen Sie uns doch mal, was muss ich denn essen, dass ich nicht nur Lust auf Fettes habe, dass ich eben nicht ununterbrochen zunehme und auch ungesunde Dinge zu mir nehme, einfach weil es gesteuert wird. Was sind Lebensmittel, die dem Mikrobiom Spaß machen und am Ende aber auch mir Gesundheit bringen?
Interessant ist, wenn man die Mikrobiome zum Beispiel von den ältesten Menschen im mediterranen Raum untersucht. Da sieht man, die haben ein ganz intaktes Mikrobiom, wenige Entzündungen, die altern dadurch auch langsamer. Und diese mediterrane Ernährung ist eigentlich eine der einzigen Ernährungsformen, die wirklich bewiesen hat, das erhält nicht nur das Mikrobiom, sondern lässt uns langsamer altern, hat weniger Erkrankungen, weniger Demenz, Depressionen und so weiter. Was essen die? Traditionelle mediterrane Ernährung bedeutet Obst, Gemüse, Salate, viele Hülsenfrüchte, das setzen viele Leute nicht um, Linsenbohnen, Kichererbsen, wenig gesättigte Fette, das heißt ganz selten mal Fleisch, vielleicht einmal die Woche Fleisch, ein bisschen Fisch, Und interessanterweise, bei den Fetten, gesättigte Fette verändern das Mikrobiom, die ungesättigten Fette aus den mediterranen Ölen aber nicht. Und die ungünstigen Bakterien, die wachsen also bei viel Fett, Käse, Wurst, schnelle Kohlenhydrate, Brot, süßes, ultraverarbeitete Lebensmittel, weil da sind inzwischen über 300 zugelassene Zusatzstoffe drin in den hochverarbeiteten Produkten, die das Mikrobiom zusätzlich schädigen. Und in der westlichen Welt ist inzwischen die Hälfte der Bakterienvielfalt weg durch die Ernährung, Antibiotikatherapien, Medikamente und Zusatzstoffe. Und das bedeutet, dass das Mikrobiom uns auf einmal nur noch ein Viertel der Postbiotika zur Verfügung stellt. Die wären ganz wichtig. Und damit natürlich auch alle möglichen Erkrankungen hochgehen. Wenn Sie zum Beispiel von einem Parkinson-Patienten das Mikrobiom verpflanzen auf eine Maus, kriegt eine junge Maus Parkinson. Und viele andere Erkrankungen lassen sich über Mikrobiompflanzungen in Tieren auslösen. Das bedeutet, diese Bakterien sind ursächlich dafür mitverantwortlich, dass diese Krankheiten entstehen. Also die Veränderung der Bakterienzusammensetzung bei ihnen, die ist ganz wichtig, die zu verhindern. Nicht so häufig Antibiotika nehmen, diese werden meist unsinnig verschrieben, möglichst bunt essen, alles das fördert ihr Mikrobiom.
Jetzt haben Sie eben schon gesagt, Diäten, also die, die man so kennt oder zumindest diese sehr einseitigen Low Carb und Co., das dauerhaft zu machen, ist absolut nicht das, was man machen sollte. In Ihrem Buch befürworten Sie aber zum Abnehmen die sogenannte Stoffwechselkur. Was ist denn das genau und warum kann das mir, wenn ich vorhabe, irgendwie ja mich ein bisschen fitter zu machen und ein bisschen mehr in Form zu bringen, etwas bringen?
Genau, also Trenddiäten können einfach sehr ungesund sein. Zum Beispiel eine Keto-Diät, wo man sich morgens Kokosnussfett in den Kaffee reinrührt oder viel Fett isst, das ist so ungefähr das Ungesundeste, was man essen kann. Auch die Übertreibung der Low-Carb-Welle, das geht so weit, dass viele schon kein süßes Obst oder Vollkorn oder Hülsenfrüchte mehr essen. Das ist einfach vollkommen übertrieben in der täglichen Ernährung. Das ist langfristig nicht gut, bestimmte Lebensmittel nicht mehr zu essen. Was anderes ist, wenn Sie jetzt abnehmen wollen, da ist ja immer die Frage, welche Kalorien schmeißen Sie jetzt raus, damit Sie an die Fettpolster können? Und da auf der Stoffwechselkur schmeißen wir erstmal die ganzen Fette raus, weil die haben die meisten Kalorien, da geht der Kalorienumsatz also schon mal runter. Und dann die Kohlenhydrate, die viel Zucker haben. Und was dann reinkommt, ist viel Salat, viel Gemüse, weil das hat nicht viel Kalorien, hat aber viel Volumen und macht satt, hat viel Ballaststoffe, das macht alles satt. Und sehr viel Eiweiß, weil das erhält die Muskelmasse. Weil wenn Sie Muskelmasse verlieren, dann haben Sie einen Jojo-Effekt nachher. Und das erfüllt zwei Stolpersteine, vermeidet das. Einmal Hunger, dieses Gemüse und Ballaststoffe machen sehr satt. Eiweiß macht sehr satt. Interessanterweise, Eiweiß ist sogar so sättigend, da geht das sogenannte GLP-1 hoch. Das ist genau der Stoff, der in den neuen Abnehmspritzen eingesetzt wird. Wie idiotisch ist das denn, wenn Sie das über Eiweiß alleine schon selbst erreichen können? Ja, also da Sättigung und Jojo-Effekt. Und dann kommt in der Stoffwechselkur noch zusätzliche Ballaststoffe, weil die trinkt man und dann dehnen die sich im Magen aus und machen nochmal zusätzlich satt. Und damit nehmen die Leute dann sehr schnell Gewicht ab, haben keinen Jojo-Effekt und fühlen sich pudelwohl, weil sie ganz viele Biostoffe bekommen.
Wenn man Ihnen mal zuhört, dann klingt das wirklich pudelwohl fühlen und abnehmen. Und ehrlich gesagt, was Sie erzählt haben, ist ja immer noch ganz, ganz viel leckeres Essen dabei. Von daher, das kann richtig motivieren. Neben der Tatsache, dass manche Menschen eben mit ihrem Gewicht so ein bisschen strugglen, gibt es auch immer mehr Menschen, die an diesen Symptomen eines sogenannten Reizdarmes, Blähbauch, da muss man ja so ein bisschen vorsichtig sein, das ist in der Medizin ja auch nicht immer alles ganz genau definiert, aber eben an diesen Symptomen leiden. Auch nehmen bei uns die Allergien zu. Blähbauch, Reizdarm kann auch eine Form von Allergie sein. Wir müssen hier ein bisschen vorsichtig sein, weil ich, wie gesagt, das ist nicht alles ganz genau immer definiert. Aber es kann eben nach Ihrer Aussage auch diese Symptome mit dem Mikrobiom oder einem falschen, einem schlechten Mikrobiom zusammenhängen. Inwiefern ist das so?
Genau, also 20% der Deutschen haben inzwischen Unverträglichkeiten, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Blähungen, Sodbrennen, Durchfall, Verstopfung, entzündliche Darmerkrankungen. Eine Riesenkatastrophe, die Industrie lebt davon prächtig mit Magensäurepuffern. Jüngere sind öfters betroffen als Ältere. Man findet es geballt in Familien, die sich schlecht ernähren. Und da, wo traditionell gegessen wird, ist die Häufigkeit 20-mal niedriger. So, was sind jetzt die Gründe? Das eine kann sein, dass bestimmte Bakterienlinien durch Antibiotika, Medikamente, schlechte Ernährung, Zusatzstoffe einfach ausfallen. Die sind nämlich alle hochspezialisiert, die Bakterien. Die einen können nur Getreide zerlegen, die anderen zerlegen Hülsenfrüchte und wieder andere irgendeine exotische Gemüsesorte. Wenn jetzt eine Bakterienlinie wegfällt, dann haben Sie ein Problem. Das Zweite, was sein kann, ist, wenn Sie Blähungen auf Linsen bekommen, ist, dass Ihre Linsenbakterien einfach gerade nicht trainiert sind. Und die Empfehlung der Mikrobiomforscher ist interessant. Die sagen, dann essen Sie mehr davon. Wenn Sie nämlich 10 Tage Linsen essen, dann wachsen die Bakterien an und dann werden Sie nie wieder Blähungen auf Bakterien haben, zumindest in den nächsten Wochen, wo die Bakterien da sind. Und das Dritte kann natürlich sein, dass Ihr Darm inzwischen, wie bei Reizdarm, ein echtes Kriegsgebiet geworden ist. Und Sie können diesen Kampf gegen Milliarden von Bakterien nicht gewinnen. Wenn Sie die Bakterien nicht füttern, fressen die sich in die Darmschleimhaut vor. Das ist eine Nahrungsreserve für Notzeiten für die. Und schon nach wenigen Tagen ballaststofffreier Ernährung wird die Darmschleimhaut dünner und entzündet sich. Und wenn sie das dauerhaft so machen, dann können die sich vorfressen bis in die Darmwand und dann können sogar kleine Löcher entstehen. Das heißt Leaky Gut, so eine Art löchriger Darm. Und dann fängt die Katastrophe an, dann kommen nämlich Bakterienreste in den Körper, wo sie nicht hin sollen. Und dann wird das Immunsystem richtig überaktiv und versucht, das abzuwehren, weil das Körperinnere ist über die Darmwand vom Körperäußeren, was der Inhalt des Darms ist, total abgeschirmt. Und diese chronischen Entzündungen und das überaktivierte Immunsystem sorgt dann für die Reizdarmsymptome, fördert aber auch alle möglichen Allergien. Was kann man dagegen machen? Zusätzlich lösliche, sanfte Ballaststoffe, pflanzenbasierte Ernährung und Probiotika bauen das Mikrobiom wieder auf und dann fallen viele Allergien weg. Auf einmal vertragen die Leute dann wieder Tomaten, können wieder einen Apfel essen oder eine Katze streicheln, obwohl man jahrelang eine Katzenallergie hatte. Also ganz interessant, der Darm, man muss wirklich die Darmschleimhaut sich vorstellen, dass die Bakterien sich da reinfressen, wenn keine Ballaststoffe geliefert werden.
Jetzt habe ich gerade gesagt, es ist so schön, Ihnen zuzuhören. Das wiederum macht einem doch wirklich ein bisschen Sorgen, wenn man hört, was da alles im Darm los sein kann, wenn man eben nicht auf seine Ernährung achtet. Ich will noch mal so ein bisschen das ausweiten, das Thema. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie das Mikrobiom das körperliche Wohlbefinden eben beeinflussen kann. Sie sagen aber auch, das Mikrobiom hat Einfluss auf meine Stimmung, auf meine Laune, auf meine Psyche. Wie macht es das denn?
Ja, über diese Postbiotika. Das heißt, diese Postbiotika, das sind teilweise kurzkettige Fette, das ist eine Energie für Ihr Gehirn. Das kann das Gehirn verwerten und macht Sie hellwach und energetisch. Das ist schon mal ein Riesenvorteil, weil viele Leute so dauermüde sind. Und das Mikrobiom ist der Hauptproduzent von antientzündlichen Stoffen für Ihren ganzen Körper und auch für das Gehirn. Und Stimmungsschwankungen und Depressionen, da sieht man immer, dass die Entzündungswerte hochgehen, im Gehirn auch, und das mit zu den Stimmungsschwankungen beiträgt. Und das Mikrobiom produziert 30 verschiedene Neurotransmitter, also Botenstoffe fürs Nervensystem, zum Beispiel 90% des beruhigenden Serotonins, 50% des Dopamins. Und interessant ist, wenn man dann mal sich anguckt, naja, wie sieht denn die Psyche bei Reizdarm aus? Reizdarm verdreifacht das Risiko für Angststörungen und Depressionen. Und das ist eine Meta-Analyse von über 70 Studien. Also je besser Ihr Darm fit ist, je besser ist das für Ihre Stimmung.
Ist das denn auch in der Behandlung von psychisch erkrankten Menschen angekommen? Ich habe gerade darüber gelesen, dass ja auch Antidepressiva immer wieder umstritten sind. Ich will das gar nicht pauschalisieren, aber auch nicht immer, sage ich mal, so wirken, wie man sich's erhofft. Wird auf diese Ernährung auch mittlerweile bei der Therapie geguckt?
Ja, interessanterweise wirken Antidepressiva, weil die leicht entzündungshemmend sind, gerade bei Patienten, die Entzündungen haben, besonders gut. Aber das könnte man jetzt auch mit den Ballaststoffen erreichen und einer anderen Ernährung. Und in Australien und Neuseeland ist es bereits in den Richtlinien für die Behandlung von Depressiven, dass als erstes die Ernährung verändert wird, weil da verändert sich der Stoffwechsel, das sind Vitamine, die eine Rolle spielen bei Depressionen, das wirkt antientzündlich. Und tatsächlich ist die Wirkung von Ernährung in Studien dreimal so wirksam wie mit Antidepressiva. Also das ist ein neues Forschungsgebiet, da haben wir ja auch den anderen Podcast zugemacht, die ungeheuer spannend ist für die Stimmung, da erstmal über die Ernährung, weil das hat man selbst in der Hand, ranzugehen.
Ja, ich finde das auch interessant, deswegen habe ich es auch nochmal angesprochen an der Stelle. Das haben ja nicht alle unbedingt den anderen Podcast gehört, weil man ja mit Ernährung und auch mit dem Mikrobiom eben ja Gewicht, Fitness, Bauchschmerzen, weiß ich nicht, Sodbrennen und sowas irgendwie verbinden würde, aber nicht unbedingt eben so immens das psychische Wohlergehen. Und sie gehen ja sogar so weit zu sagen, dass die Zunahme der psychischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft oder auch letztendlich weltweit eben mit falscher Ernährung zusammenhängt. Und das ist, finde ich, schon eine interessante These, wo wir eben so viel Arbeitsunfähigkeits- und Krankschreibung eben wie psychischen Problemen haben. Also deswegen denke ich, kann man das an der Stelle auf jeden Fall nochmal betonen. Genau, und auch sozusagen meine letzte Frage insgesamt, aber auch nochmal so zum Gehirn. Sie haben eben schon gesagt, der Darm wird dann durchlässiger. Sie prägen in Ihrem Buch Happy Food statt Burnout, aber auch den Begriff des Lakey Brains, also des durchgängigen Gehirns letztendlich. Was verstehen Sie darunter? Was gibt es da für Studien zu? Was weiß man dazu?
Ja, interessant ist, dass Entzündungen im Körper, und dazu gehört eben auch der Darm, so eine Art überentzündliches Immunsystem auslösen. Und das kann eben nicht nur die Darmwand angreifen, sondern eben auch die Blut-Hirn-Schranke. Die wird dann etwas durchlässiger. Und dann wird das Immunsystem im Gehirn alarmiert. Das ist nämlich ein eigenes Immunsystem und verursacht da Entzündungen. Und das belastet das Gehirn, dieses überaktive Immunsystem im Gehirn. Oder wenn durch diese Durchlässigkeit Stoffe ins Gehirn gelangen, die da eigentlich nicht rein sollen, so dass das Gehirn einfach leidet darunter. Und das ist tatsächlich Entzündungen, das heizen den Alterungsprozess an, heizen Depressionen an. Also man weiß, viele Erkrankungen werden durch diese Entzündungen verursacht und eben auch das Gehirn kann durchlässiger werden. Das weiß man schon bei einigen Erkrankungen, bei Alzheimer und bei anderen, dass das Gehirn da so eine gewisse Durchlässigkeit hat.
Ja, lieber Herr Jopp, vielen Dank für diese Einblicke. Es ist spannend zu hören, wie stark eben unsere Ernährung auf unsere Mitbewohner im Darm, auf der Haut, aber auch eben auf unser Gehirn Einfluss hat. Wir haben es schon gesagt, Sie haben sich da auch in Ihren Büchern viel mit befasst. Wer dazu mehr lesen will, noch mehr praktische Tipps, kann ich diese Bücher nur empfehlen. Ja, ich freue mich, dass Sie wieder im Podcast sind. Vielleicht finden wir noch ein weiteres Thema, was motiviert, eben mehr auf seine Ernährung zu achten. Vielen Dank.
Super.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich ja stets eine gute Beziehung zu den eigenen Mitbewohnern. Bleiben Sie gesund. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie uns auch beim nächsten Mal zuhören. Dann wieder zu einem ganz anderen Thema. Gerne können Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Ich freue mich und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.